die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Die Kinderbuchpraxis war für euch auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. Für diese Folge haben Dr. Stefan und Mr. Ralf den bekannten Autor Wilk Mehling getroffen. Und nun herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, wir sind mitten auf der Leipziger Buchmesse, sind gerade in einen ruhigen Konferenzraum entflohen, wegen der Aufnahme wunderbar und praktisch. Und wir begrüßen Wilk Mehling, der gerade vor einer Stunde noch zwei Nominierungen eingeheimst hat. Gestern Abend den Lux des Jahres für Sternsee mit Jens Rasmus zusammen. Und heute war der Sternsee schon wieder beim Deutschen Jugendliteraturpreis und auf der Nominierungsliste und dazu auch noch ein zweites Buch, was auch nominiert war. Aber da kommen wir gleich alles zu sprechen. Herzlich willkommen erstmal Wilk Mehling.
Hallo.
Die erste Frage, die man, glaube ich, stellen muss, jetzt innerhalb von zwei Messetagen, ich sag mal, Nominierung ist eine Ehrung, das kann man nicht wegdiskutieren. Wie geht's einem da nach so zwei großen Momenten?
Ach, das muss man immer so erstmal richtig einordnen und drüber schlafen und ja, erstmal freue ich mich, ne? Aber dann ist ein bisschen viel auf einmal. Aber ich komme wieder auf den Boden.
Es sind ja jetzt auf der Nominierungsliste auch zwei sehr unterschiedliche Bücher. Also zum einen ein Kinderbuch mit Sternsee und auf der anderen Seite ein Bilderbuch zum Thema rund um das Thema Fußball. Fußball ist auch so ein Thema, was bei dir ab und zu mal vorkommt. Genau. Und das ist ja auch, wenn man so will, ein Gedicht in lyrischer Form, gereimt. Also du bist auch jemand, der mit vielen verschiedenen Stilen und vielen verschiedenen Ansätzen unterwegs ist.
Ja, das ist so eigentlich so mein Credo, ich schreibe gern unterschiedliche Dinge. Also es ist wirklich so, wenn ich eins so geschrieben habe, dann denke ich, ich habe Lust auf einen anderen Stil, auf eine andere Sprache. Also ich könnte nie immer gleichartige Klänge schreiben oder Töne schreiben, wie Leute reden oder wie der Klang des Buches ist. Es muss immer oder oft mal was Neues sein.
Aber das Thema Fußball begleitet dich schon so eine ganze Weile mit, habe ich so in dem Oeuvre gesehen.
Ja, ich bin so fußballbegeistert, schon seit Kindheit an. Und ja, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens, Fußball.
Da muss man natürlich fragen, gibt es einen bestimmten Fußballclub, wo man sagt, da fiebert man mit? Fieberst du mit einem mit?
Ja, sicher, ich bin Werder Bremen-Fan, die kommen aus Bremen und dann bin ich Werder Bremen-Fan, das muss man sein. Nur die ganz hartgesottenen schaffen das nicht zu sein.
Also. Okay. Aber du pendelst ja zwischen Köln und Bremen. Hätte ja auch sein können, dass da irgendwas im Kölner ist ja auch was. Aber du hältst auch in Köln, hältst du zu Werder.
Ja, aber der erste FC Köln ist meine Zweitmannschaft sozusagen. Okay. Aber auf jeden Fall.
Wie machst du das eigentlich? Wie muss man sich vorstellen, dieses Pendeln?
Also meine Freundin, meine Lebensgefährtin wohnt in Köln und ich fahre dann oft mit der Deutschen Bahn hinunter. Und bin dann zwei Wochen in Köln, meine Woche in Bremen. Das mache ich schon sehr lange, aber ich werde das nicht mehr ewig machen. Also, ne? Aber muss mir dann schon entscheiden für eine Stadt. Aber dann fährt man hin und her und setzt sich dem Schicksal Deutsche Bahn aus.
Und dem Abenteuer Deutsche Bahn.
Abenteuer, genau.
Ja. Man hat oft so den Eindruck, du bei deinen Büchern, also mir geht's zumindest so, dass du die Figuren, ich sag mal, dem Leben ablauschst. Weil ich oft denke, ja, also den hätte ich jetzt da hinten sehen können. Ah, das kommt mir irgendwie vertraut vor. Also vielleicht ist auch das Bahnfahren und auf Bahnhöfen und unterwegs sein, dass du ein scharfer Beobachter bist, Dinge wahrnimmst, aufnimmst und ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst, dass die solche Momente irgendwie vielleicht später wiederkommen und verarbeitet werden?
Ja, wenn man viel auf Bahnhöfen steht und wartet auf Dinge, die nicht kommen und mit den anderen wartet, sieht man ja viele andere. Und das ist bei mein Beobachten ist kein so bewusstes Beobachten. Ist richtig gesagt, ist mehr ein unbewusstes Sehen oder so. Überall, es können überall sein, wo ich Menschen sehe. Aber Bahnhöfe sind natürlich ideale Orte, ne? Um Menschen zusammen, wie sie sich bewegen, wie traurig sie aussehen, wie hoffnungsvoll sie aussehen, wie viel Elend es leider auch gibt, ne, und wie viel Kraft, wie viel starke Leute, und gute Orte, Bahnhöfe.
Ja, du hast ja schon den Deutschen Jugendliteraturpreis für 2020 für Freibad bekommen. Freibad, ein ganzer Sommer unter dem Himmel. Da geht es um die Familie Bukowski. Das hast du auch gerade gesagt. Nach einem Buch schreibst du dann gerne mal was anderes oder musst halt wieder was, eine andere Idee umsetzen. Die Bukowskis haben dich ja immer noch zwei weitere Bücher begleitet. Von daher stimmt das ja dann doch nicht so ganz.
Nee, das stimmt nicht ganz. Also da war es wirklich anders. Das lag wirklich daran, dass diese Familie nach diesem einen Buch noch nicht auserzählt war. Also ich merkte einfach, da ist noch was. Ich kann noch was von denen erzählen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mal so eine Miniserie gemacht habe. Aber danach kann es dann sehr gern wieder was wie Pizzakatze sein oder so ein Fußball-Liebesgedicht. Aber stimmt, bei den Bukowskis ist es nicht richtig.
Ja, da ja, jetzt verbindet ja sowohl die Bukowskis als auch den Sternsee und auch dein Jugendbuch Stux so ein bisschen der Blick in zu den Menschen hin, denen es jetzt erstmal nicht ganz so gut geht, die finanziell eher schwer haben, wo es auch die Kinder nicht so einfach haben, nicht so leicht haben. Das verbindet ja doch verschiedene Bücher, auch verschiedene Familien, verschiedene Personen, die du hast. Jetzt ist das, ja, warum ist das so?
Also erstmal, warum sollte es nicht so sein? Also weil sehr viele Menschen leben ja in solchen Verhältnissen. Also die Frage ist ja tatsächlich, warum nicht? Weil ich glaube, erstmal ist es so, viele Menschen leben in finanziellen Nöten. Und es werden ja, wie wir wissen, leider immer etwas mehr. Und dann ist das gar keine bewusste Wahl. Also ich bin selber aus so einer Bremer Hochhaussiedlung. Ne, da bin ich groß geworden. Das war mein Ort, bis ich 18 war. Das ist also eigentlich das Milieu, das ich kenne. Ja, also das ergibt sich von selbst. Das ist nichts Programmatisches dahinter. Ja, das sind die Leute, über die ich am besten schreiben kann.
Sind es dann die Menschen, die dich auf solche Geschichten bringen? Oder ist es die Geschichte, die dann zu denen diese Menschen dazukommen? Oder diese Familien, über die du erzählst? Die Kinder und Jugendlichen, über die du erzählst?
Beides, glaube ich. Beides. Also bei Freibad war das so, dass ich im Bremer Hauptbahnhof drei Kinder gesehen habe, die mir so entgegenkamen. Und in dem Moment, als sie an mir vorbeigingen, schnappte ich so auf, dass das Mädchen zu den Jungs sagte, das können wir uns nicht leisten, wir haben nur 3 Euro. Und die Kinder sahen noch ziemlich, also man sieht Kindern, die arm sind, ihre Armut oft gar nicht an, aber denen hat man das so angesehen. Und dieser Satz hat mich bewegt oder sie getroffen. Und ich dachte, ich muss jetzt ein Buch schreiben über Kinder mit wenig Geld. Das war einfach so ein Impuls. Und dann war es für mich wichtig, es gab so eine Zeit in Deutschland, da gab es immer viele Talkshows, wo über das Prekariat gesprochen worden ist und Menschen mit wenig Geld, zu Recht, aber es wurde immer damit assoziiert, Schwierigkeiten, Bildungsferne, Ärger, es war irgendwie, man muss darüber reden, und die Leute, die darüber geredet haben, gehörten oft zu dieser Schicht. Und ich wollte einfach in diesem Moment, ich hatte, glaube ich, große Lust, ein Buch zu schreiben über Menschen mit wenig Geld, die aber seelisch unglaublich intakt sind. Also ich wollte es ein bisschen umdrehen. Ja, aber das passiert ja mir auch unbewusst. Also es ist nichts geplant oder so am Tisch oder so, am Reißbrett. Aber es war schon so ich wollte eine Ehrenrettung machen für Menschen mit wenig Geld. Es gibt sehr viel Menschen mit wenig Geld, ja. Also ich habe selber lange auch wenig Geld gehabt und sehr lange.
Es gibt viele Schriftsteller, gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich. Dann wird, wenn das Thema auf prekäre Verhältnisse kommt, dann wird das wahnsinnig problematisiert und schwer und also, wo man denkt, es liest sich dann auch entsprechend schwer. Bei dir ist es so, die Kinder lassen sich sozusagen ihre Fröhlichkeit gar nicht nehmen. Also die erobern sich trotzdem ihre Welt, ihre Freiräume, auch wenn manches eben nicht geht. Dann gucken sie, was anderes geht. Also du bist, finde ich, insofern eine Ausnahme, dass du sie, ich sag mal, gleichberechtigt teilhaben lässt, während das bei anderen wahnsinnig schwer alles und da ist eh keine Chance und also man könnte fast depressiv werden beim Lesen. Das ist schon besonders bei dir. Und woher kommt das sozusagen, dass du diesen Blick hast? Vielleicht gibt's auch Vorbilder, wo du immer wieder prüfst sozusagen, wie bewegen sich denn die heutigen Kinder? Weil deine Kindheit ist ja jetzt auch schon länger vorbei. Also wie du abgleichst?
Also besser kann man das eigentlich nicht sagen hier zur Antwort. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich hatte vor, so eine Ehrenrettung zu machen. Eigentlich ist das eine Utopie ein bisschen. Das ist sehr schwierig, weil es ist ein schmaler Grat. Ich wollte Armut, oder eigentlich Armut ist das nicht wirklich, aber große finanzielle Nöte, das darf man nicht romantisieren oder so, nicht runterspielen. Aber trotzdem denke ich, dass auch, wenn man wenig Geld hat, die verhungern ja nicht, diese Kinder oder so, auch wenn man wenig Geld hat, kann man irgendwie, wie man heute sagen würde, stabil sein. Ja, also es gibt keinen Grund, irgendwie jetzt nicht, also den Kopf hängen zu lassen. Es gibt ein Geldproblem und diese Familie ist so intakt, dass sie das so auffangen mit sehr viel Optimismus, sagen wir mal zu Resilienz oder so, sehr viel, ja, unglaublichen großen Optimismus. Die Eltern sind einfach, das sind die in dieser Familie Bukowski, das ist die Quelle des Intaktseins, ja. Und zwar, weil die sich als Mann und Frau lieben. Ja, das ist eindeutig, dass die irgendwie sich toll finden und einfach gern miteinander zusammen sind, gerne Kinder haben. Und wie du sagst, es wird immer problematisiert, wenig Geld. Und ich wollte auch so ein bisschen so eine, das ist vielleicht auch eine Utopie, oder so ein Animieren von Menschen zu sagen, hey, wenn ihr wenig Geld habt, gibt's doch hier keinen Grund,
nur Trübsal zu blasen.
Sich nicht, dass ihr euch nicht um euch kümmert, dass ihr nicht euren Kindern vorlest. Ja, das geht alles. Ich habe mein Kind auch mit wenig Geld großgezogen. Und man kann seinen Kindern vorlesen, man kann mit ihnen irgendwie Spaß haben, auch wenn man wenig hat. Aber natürlich darf man dabei, das ist wichtig, das wenig Geld haben, Armut nicht romantisieren. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Und bei den Bukowskis fällt auf, die halten zusammen. Also das ist ja auch noch so ein ganz wichtiges Element, das man am Ende immer mitnimmt bei allen Bänden. So unterschiedlich die sein mögen, aber sie halten zusammen.
Ja, sie halten zusammen. Und was so nett ist an den Eltern, also die Eltern sind schon wirklich großartig, die trauen ihren Kindern sehr viel zu und die geben ihnen ganz viel Möglichkeiten, ne? Ganz viel Freiraum der eigenen Entwicklung und die sind ja sehr unterschiedlich, also sie können träumerisch zu Wege sein oder sehr, sehr laut, sehr schrill wie dieses Mädchen, wie Katinka oder sehr, sie können boxen gehen, machen die Eltern alles mit, ja, mach und so, wir sind diese Familie, ja. Und solche Eltern kann man nur allen Kindern wünschen. So.
Ja, in Sternseher sind es jetzt zwar dann eine Gruppe von Kindern selbst. Und da spielt natürlich, wie der Titel schon verrät, auch dieser See eine sehr zentrale Rolle. Also da gibt es dann ja auch nochmal so ein fantastisches Element. Mhm. Wo ist denn die Idee zu diesem dann über den Sommer zugefrorenen See hergekommen?
Ich weiß das gar nicht genau. Also ich muss dazu sagen, also ich wohne seit 20 Jahren in Bremen in der Innenstadt. Das gibt es so alte Wallanlagen. Das ist das, also die Stadt, alte Stadtbegrenzung, wo auch dann die Stadtmauer war. Da ist es noch so ein Graben und der schlängelt sich um die Stadt, um die Hälfte der Stadt. Ne? Und der hat natürlich dadurch so eine kleine Zackenform. Ne? Wenn man sie angelegt als Bastion. Und als mein Sohn klein war, waren wir da jeden Winter drauf. Er war fast jeden Winter zu. Und irgendwann durch den Klimawandel ist der natürlich selten nur noch zu. Jetzt im Winter war er kurz mal gefroren, nur ganz kurz. Und dann dachte ich, woher das kommt, weiß nur Gott. Also ich dachte, was drehen wir das mal um? Der friert nicht mehr, der taut nicht mehr auf, ne? Auch im Sommer nicht. Und wo diese Ideen herkommen, ich weiß nicht, hatte ich irgendwann nachts auf dem Balkon. Ich habe ein Glas Wein getrunken, eins. Nicht? Und dann zack, war diese Idee da. Und das ist ja das Schöne, du weißt ja nicht, woher Ideen kommen. Zum Glück.
Sie sind da.
Die sind da, genau. Und man hat ja, glaube ich, so, wenn man Bücher schreibt, viele Ideen. Ich habe jedenfalls eine Menge. Und manche halten nur 3 Stunden. Ja? Und manche halten 2 Tage. Oder manche halten auch tatsächlich etwas länger. Aber es gibt so Ideen, wo es so plopp macht im Bauch und im Hirn. Und man da merkt, das muss ich jetzt machen, ja? Egal. Ich schreibe das eine Geschichte. Genau mit diesem Inhalt. Ja, und dann muss man im Grunde genommen diesem Plopp folgen.
Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es in der deutschen Literatur irgendeinen Text auch bei Erwachsenen gibt, in dem sozusagen ein Gewässer nicht mehr auftaut, wenn es zugefroren ist. Also das ist schon sehr einzigartig. Das ist eine gute Idee gewesen, würde ich sagen.
Guter Knopf.
Ja, guter. Ich habe ja ein bisschen an Hamburg gedacht, weil ich eine Zeit lang in Hamburg gewohnt habe. Da ist ja das Alstervergnügen auch ein ganz wichtiges Thema, was halt auch extrem selten vorkommt, dass die Alster so zufriert, dass man da drauf darf. Da braucht man natürlich lange, lange Frost und dann muss es halt vom TÜV und von der Stadtverwaltung und von 17 Behörden genehmigt werden. Aber das ist dann, aber der ist natürlich dann auch sofort wieder aufgetaut, wenn der Frost vorbei ist. Aber so ein bisschen hat es daran erinnert. Mhm. Ja. Aber das ist ja jetzt noch eine kurze Geschichte und da sind ja auch Illustrationen dabei. War das dann sehr schnell?
Genau, also Entschuldigung.
War das dann auch schnell klar, dass das in der Form dann eben auch ein illustriertes Buch sein muss?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nur ein kurzer Text und wir wollten viel Illustration. Das gibt, glaube ich, auf jeder, fast jeder Seite ein Bild, auf fast jeder. Und ja, das war von vornherein klar. Das wird illustriert und groß illustriert, also ne, reich bebildert.
Ja, sagen wir noch, von wem die Illustrationen sind.
Ja, Jens Rasmus, das ist mein drittes Buch mit ihm, das ich machen darf. Mhm. Und das ist eine Zusammenarbeit, die so gut geht, die von selber geht. Also es war klar, wenn Jens Rasmus das Buch bebildert, dann muss man sich keine Gedanken machen, ja, oder kann sich drauf freuen. Ja, wenn man die dann irgendwann zu sehen bekommt und dann wenn man das dann sieht, weiß man ja, ne? Genau so und noch besser ist es geworden. Es passte einfach 100%. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen ohne. Ja, das ist genau das, was es sein musste.
Also es ist ja wunderbar, dass es in diesem Schwarz-Blau-Grau ist. Das ist auch schon eine Kunst, das so zu halten. Vieles ist so kreischend oft oder es ist nur, aber diese Art von einer gewissen monochromen Grundhaltung, das macht es sehr besonders und ich finde auch, also etwas edel. Also es hat so eine ganz eigene Stofflichkeit. Die ich weiß ich gar nicht jetzt bei Jens so bei den anderen Büchern noch gar nicht gesehen hatte. Er hat es ja sonst mit ganz vielen anderen und Tieren und so weiter. Aber wenn du sagst, gute Zusammenarbeit, aber viel gesprochen habt ihr nicht drüber.
Nein, das ist, ich habe schnell gelernt, dass man Illustratoren am besten nicht auf die Nerven geht und sie machen lässt und warten, bis man anruft, bis sie anrufen und fragen, sag mal, was denkst du dazu? Und das macht Jens immer mal, aber im Grunde genommen ist das gar keine intensive Zusammenarbeit, wie man sitzt nicht zusammen oder so. Er macht seine Bilder und wenn er eine Frage hat, wie findest du das, dann antworte ich gerne. Aber am Ende fühlt es sich doch an wie eine Zusammenarbeit. So, es ist unser gemeinsames Buch, ja. Es ist ganz wichtig.
Als du das Hochhaus gesehen hast, du hast gesagt, du bist selber in Bremen in einem Hochhaus groß geworden. Er hat eins, was es gibt, den Weißen Riesen in Kiel als Vorbild genommen. Hast du da gedacht, ach ja, kommt dir vertraut vor? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich perfekt und ich wusste, das ist genau, so muss das aussehen, ja. Es hätte jetzt auch anders aussehen können, aber so wie es war, das ist ja dann so, dann ist das alles, steht alles richtig da. Es ist alles genauso, wie es sein muss. Ja, das ist ein guter Ort, den er sich da genommen hat als Vorbild.
Dann ist es Zeit, vielleicht auch noch über Stux zu reden.
Ja, dann
es gibt ja noch ein neues.
Ja, wir haben ja über Kinderbücher gesprochen und jetzt aktuell erschienen ist ja, kann man so sagen, dein erstes Jugendbuch, Woher kommt denn da die Motivation zu sagen, jetzt nochmal einen Schritt nach oben in der Alterszuordnung, also was ja in der Regel nur heißt, dass die Figuren älter sind?
Ja, nicht nur die Figuren sind älter, sondern auch wenn man das Buch mit dem Buch auf Lesung geht, ändern sich die Zuhörer. Und zwar, wenn man so ein Buch schreibt wie Sternsee, wird man eingeladen, dritte, vierte Klasse. Und Lesungen in dritter, vierter Klasse sind oft sehr, sehr einfach. Die Kinder freuen sich. Ohne Vorbehalt, ja. Der Unterricht fällt aus, jemand liest ihm was vor. Wenn man Jugendbücher schreibt, die siebte, achte Klasse oder so, ist es ganz anders. Die Situation ist erstmal anders. Die beäugen einen zu Recht, kritisch, von sehr weit her. Und dann muss man gucken, was bei so einer Lesung wirklich dann, wie das sich entwickelt, ne? Ob da so eine Wärme entsteht, eine Nähe entsteht. Aber das war jetzt nur zweitrangig, dass mich das interessiert hat. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Jugendbuch schreiben. Ich hatte so eine Idee. Und dann ist das tatsächlich zum Jugendbuch geworden. Ja?
Also auch so ein Plop.
Ja, unbedingt. Plop. Aber das dauerte nun lange, das Schreiben. Es hat auch manchmal entploppt. Ich habe lange an diesem Buch gesessen, 2,5 Jahre oder so. Und ich bin doch manchmal so, also kurz vorm Scheitern. Aber dann bleibt mir ja stark, ne? Stabil.
Und ja, wie ist das? Du hast ja jetzt gesagt, das ist eine sehr andere Situation, wenn du aus Stux vor 7., 8. Klassen vorliest. Die müssen dir ja auch glauben, was du da erzählst. Und da ist ja schon, das ist ja eine Geschichte von einem Jungen in der Pubertät, die erste Liebe, Spiele spielt eine Rolle. Wie schafft man das denn, dass die einem das glauben?
Das hängt natürlich erstmal vom Text an, den man da liest, ne? Und ich setze mich dann hin und lese. Also das ist keine große, ich versuche jetzt nicht irgendwie ihre Herzen zu gewinnen oder sowas, sondern ich bin nur da mit dieser Art, wie ich bin, mit der Stimme, die ich habe. Ich schlage das Buch auf und lese. Also und alles andere überlasse ich den Zuhörerinnen und Zuhörern. Man kann da nicht viel tun. Na, aber es funktioniert.
Die Kraft der Sprache.
Ja, es funktioniert, genau, es funktioniert, weil das ist auch keine Sprache, die versucht, sich so einem Jugendjargon anzubiedern, was er mal so, genau. Das gibt es ja manchmal, dass man versucht, wie Jugendliche zu sprechen. Also es geht mir gar nicht darum, in diesem Buch wie Jugendliche zu sprechen. Das ist eine Kunstsprache. Das ist auch eine Kunstgeschichte. Und die Kinder, die Jugendlichen haben die Möglichkeit, das abzugleichen mit ihrer Wirklichkeit, ja. Also ich freue mich auch besonders, dass das besonders so in Realschulen, ja, wo dieser Junge ja sich auch rumtreibt, besonders gut funktioniert, das Buch. Und besonders gut bei Mädchen, obwohl da ja ein Junge, ne, die sehr interessiert, wie es Jungs so geht.
Also wir hatten ja gerade vorhin eine Buchhändlerin, mit der wir gesprochen haben, Doris Müller-Hürth von der Buchhandlung Pelzner in Nürnberg, die sagte, da hat sie schon ganze Klassensätze sozusagen verkauft, was dann für den Erfolg dieses Buches spricht, dass es eben ankommt auch bei der Zielgruppe. Du hast gesagt, 2,5 Jahre eben hast du gearbeitet. Arbeitest du dann manchmal parallel auch an Geschichten, dass du sagst, jetzt muss das mal ein bisschen ruhen, jetzt mache ich da weiter oder immer eins nach dem anderen?
Also eigentlich immer eins nach dem anderen. Das ist so, weil ich bin sehr einfach gestrickt, ja. Eins nach dem anderen so. Aber hier in diesem Falle war das so, dass ich oft nicht weiter wusste, ja. Und es mir da oft auch nicht gut ging. Und dann habe ich dieses Sternsee und dieses Fußballbuch dazwischen geschoben, weil ich wirklich nicht weiter wusste mit dem Stux. Das war, gibt's lange Brüche. Aber sonst mache ich eins nach dem anderen.
Und dann auch so, es gibt ja Schriftsteller, die sozusagen feste Zeiten haben, nach dem Motto von 8 bis 12 und dann wieder von à la Thomas Mann, und andere sagen, nee, da muss ich gucken, es kommt und dann arbeite ich auch bis in die Nacht oder es kommt nicht. Bist du der erste, der zweite Typ oder irgendwas dazwischen?
Also ich setze mich schon morgens hin. Ja, ich freue mich doch oft, also weil ich die Bücher, die schreibe ich jetzt eigentlich ohne Plot, ohne Plan oder so. Ich bin manchmal interessiert, wie es weitergeht. So,
okay.
Und das sind die guten Tage, dieses Schreiben und mal gucken, wie es dem Stux jetzt geht. Also ich gebe mir schon Mühe, regelmäßig mich dahinzusetzen, aber man wird auch regelmäßig enttäuscht von der Inspiration, die ich brauche, und von der Energie oder so. Es gibt Tage, wo nichts läuft. Da kann man sich vielleicht noch ein bisschen hinsetzen und durchhalten und dann kommt doch noch was. Aber es gibt auch Tage, wo ich jedenfalls merke, oh, heute gehe ich besser schwimmen oder ich gehe laufen oder was weiß ich. Ich mache alles, nur nicht das. Ne? Mhm. Aber trotzdem gibt es im Ganzen gesehen so eine Disziplin. Immer weiter, wie Peter Handke das so schön sagt, so von Wort zu Wort.
Wahrscheinlich bist du auch schon wieder an einem neuen Plop oder Plot? Also jetzt erstmal sacken lassen. Mit dem Erfolg muss man, glaube ich, auch erstmal sacken lassen.
Es ist einfach, weil ich habe keine Idee im Moment. Mhm. Es ist auch nicht so schön, aber das ist die Natur der Dinge, nicht? Also man muss das annehmen und so gucken. Ja, okay. Manchmal wird man so reichlich überhäuft mit Ideen und jetzt ist gerade, was weiß ich, was unbewusst passiert, ja? Mhm. ich habe nur so einen ganz leichten Hauch von Idee, aber das ist wirklich ein Hauch von Möglichkeit, meiner Idee.
Naja, das Gute ist ja, dass jetzt mit den Titeln, die jetzt auf der Nominierungsliste stehen, plus dem Stux, der jetzt ganz neu im Frühjahr rausgekommen ist, ja auch einige Lesungen anstehen. Und das klingt ja auch wieder nach Bahnhof und nach Bahn. Und da kann ja auch was bei rumkommen. Also die hast ja auch gesagt, der Moment auf dem Bahnsteig, der kann plötzlich eine Inspiration sein. Also von daher ist das ja auch eine Stoffsammlung.
Ja, und ich finde auch nicht, also ich wollte eigentlich nie ein Autor sein oder so, der ein Buch nach dem anderen schreibt. Ist dann irgendwie tatsächlich doch so geworden. Aber irgendwann ist doch Schluss oder man hat 2 Jahre lang nichts oder es gibt keinen Grund, jedes Jahr ein Buch zu veröffentlichen. Im Gegenteil. Das muss überhaupt nicht sein. Und ich wollte eigentlich nie, dass das so wird. Von daher passt das, ne?
Ich hatte im Studium einen alten Grafikprofessor, der sagte immer, wen die Muse küssen soll, der muss auch stillhalten. Genau. Und vielleicht ist es das, dass man manchmal auch abwarten muss. Und warten, ja.
Genau. Ja. Warten ist eine große Kunst, ne? Und man kann ja auch immer dann so schön was kochen, ein bisschen renovieren, ein bisschen so an die Wand gucken, das ist ja auch viel interessanter eigentlich als zu schreiben.
Ja. Oder wir werden sehen, ob die nächste Widmung der Deutschen Bahn gilt für Verzögerungen, also was auch immer. Vielen Dank, dass du im Messetrubel dir die Zeit noch genommen hast, die halbe Stunde bei uns zu Gast zu sein, Will. Vielen Dank.
Nee, es war wunderbar, aus diesem Messetrubel raus hier mit euch, diesen schicken Konferenzraum mit Gummibaum, das ist eigentlich das Schönste hier. Mhm. Gewesen. Dankeschön an euch für eure schönen Fragen. Und
ja, dann müssen wir sozusagen der Leipziger Messe GmbH danken, dass sie diese schönen Räume tatsächlich uns zur Verfügung stellt.
Ja, vielen Dank nochmal. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.